Ist Gott tolerant? Das ist unser Thema heute Morgen. Ich möchte aber zunächst einmal fragen, sind Sie tolerant? Also angenommen, wir haben eine Skala, sagen wir mal von 0 bis 10. 10 wäre total tolerant und 0, ja, was ist eigentlich das Gegenteil von tolerant? Intolerant sagt jemand, ja, wenn wir sagen engstirnig, was ist intolerant? Hardcore? Fanatisch? Oder einfach nur überzeugt? Sagen wir mal erstmal vorläufig engstirnig, fanatisch. Also, 0 bis 10, wo würden Sie sich eintragen? Wie immer tolerant Sie sich verstehen, für die Menschen, mit denen Sie zu tun haben, dürfte das nicht ganz unwichtig sein, wie sie sind. Ja, das hat schon Folgen für die Leute, mit denen sie zu tun haben. Und das führt uns nun sehr schnell zu unserer Frage heute Morgen. Ist Gott tolerant? Denn vorausgesetzt, wir hätten es mit Gott zu tun. Vorausgesetzt, Gott hätte irgendeinen Einfluss auf unser Leben. Dann wäre es schon wichtig für uns zu wissen, woran wir bei ihm sind. Und dann wäre die Frage nach der Toleranz Gottes keine philosophische Frage, die man mal unter Experten diskutieren könnte, sondern das wäre dann eine sehr praktische Frage. Worauf muss ich mich einstellen? Womit muss ich rechnen bei Gott? Was habe ich zu erwarten? Natürlich gibt es viele Zeitgenossen, für die ist das absolut kein Thema. Die sagen, was soll ich mir groß Gedanken über Gott machen? Ich habe mit mir selbst genug zu tun. Der Liedermacher Wolf Biermann hat mal formuliert, krieg raus, wer du bist und schnüffle nicht Gott hinterher. Und die Schauspielerin Jessica Schwarz, also wenn Sie den Namen nicht kennen, würde ich sagen, ist das keine Bildungslücke, aber immerhin, die hat es etwas platter ausgedrückt. Die hat gesagt, für mich ist das Leben ein großer Spielplatz, die Zeit ist kurz und deshalb will ich intensiv leben und genießen. Frage, was intensiv leben dann heißt. Gut, das kann man natürlich so machen, das kann man so sagen. Aber man geht dabei auch ein hohes persönliches Risiko ein. Denn wenn diejenigen, die Gott ausschließen aus ihrem Denken, aus ihrem Leben, aus ihrer ganzen Weltsicht, wenn die sich täuschen sollten, dann käme es für sie erst recht darauf an, mit wie viel Toleranz sie bei Gott einmal rechnen könnten. Der russische Staatschef Khrushchev soll früher mal trotzig gesagt haben, es gibt keinen Gott und Gott weiß, dass ich nicht an ihn glaube. Manche verstecken sich auch hinter der sogenannten Projektionsthese. Die sagen, ach, ihr Christen, ihr glaubt deshalb an Gott, weil ihr euch so sehr wünscht, dass es ihn gäbe und weil ihr anders mit eurem Leben nicht fertig werdet. Es ist reines Wunschdenken. Aber sorry, den Spieß könnte man genauso gut umdrehen. Wir könnten sagen, ihr Atheisten glaubt deshalb nicht an Gott, weil ihr sehnlichst hofft, dass es ihn nicht gibt. Denn wenn es ihn gäbe, müsstet ihr euer Leben ändern. Also auf dieser Ebene der Projektion kann man das nicht entscheiden, die Sache. Und deshalb hat unsere Frage heute Morgen noch einen Untertitel. Das haben Sie bemerkt. Ist Gott tolerant? Fragezeichen. Und woher kann man das wissen? Das ist, wenn Sie so wollen, die wissenschaftliche Seite unserer Frage. Gibt es überhaupt einen sinnvollen Weg herauszufinden, ob Gott tolerant ist, wie tolerant Gott ist, was ja schon mal voraussetzt, dass es ihn als Person überhaupt gibt? Manche sagen, schau dir doch einfach die Leute an, die sich auf Gott berufen, wie tolerant sind die denn? Aber da muss man erst mal klären, welche Leute soll ich mir anschauen? Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, was diese Woche in Afghanistan passiert ist. Da haben einige amerikanische Soldaten in Bagram, soweit wir wissen, einige Exemplare des Koran verbrannt. In der Verbrennungsanlage haben dann Moslems so angekokelte Reste gefunden. Die amerikanischen Soldaten sagen, das war keine absichtliche Provokation, also das war nicht eine öffentliche Bücherverbrennung, sondern beim Aufräumen wären eben auch einige Koranbücher dabei gewesen und die seien dann zufällig in der Verbrennungsanlage gelandet. Nun, wenn das so sein sollte, kann man fragen, auch wie ungeschickt kann man sich noch anstellen? Aber sei es wie es sei, die Taliban haben das schnellstens aufgegriffen und haben folgende Parole verbreitet und das hat dann Folgen gehabt in den letzten 5 Tagen. Sie haben es im Fernsehen gesehen, greift die Militärstützpunkte an, versucht sie zu töten, sie gefangen zu nehmen, sie zu schlagen, ihnen eine Lektion zu erteilen. Lass den Obama da in Washington sich entschuldigen oder nicht, das tut nichts zur Sache. Jetzt muss endlich gehandelt werden und treibt die Soldaten aus dem Lande und bringt sie am besten um. Und daraufhin hat auch die Bundeswehr am Freitag, glaube ich, Hals über Kopf ihren Stützpunkt in Talokan aufgegeben, um allen Auseinandersetzungen so früh wie möglich aus dem Weg zu gehen. Das alles lässt natürlich Rückschlüsse zu. Rückschlüsse auf den Islam, weil der Koran wirklich sehr direkt zur Gewaltanwendung auffordert. Das kann man an vielen Stellen zeigen. Aber was sagt es uns über Gott? Die Psychologin Beate Küpper zum Beispiel verbreitet seit Jahren die Behauptung, unter anderem in einem Artikel, der im November in der Welt erschienen ist, sehr religiöse Menschen seien besonders anfällig für die Diskriminierung von Minderheiten. Also wer fest an einen Gott glaubt, ist ein besonderes Risiko für seine Mitmenschen, behauptet Frau Küpper. Nun, da reibt man sich schon die Augen, wenn man das liest. Wie viele Menschen haben gerade, weil sie fest an Gott glauben, ihr ganzes Leben in den Dienst von Kranken, Schwachen und Hilfsbedürftigen gestellt, unter Berufung auf ihren Glauben? Und das bestätigen viele Historiker. Als die christliche Gemeinde vor 2000 Jahren im Römischen Reich entstand, da war ihr rasantes Wachstum auch immer begleitet von einer engagierten Sozialarbeit. Und diejenigen, um die sich keiner gekümmert hat, die Waisen, die unheilbar Kranken, die Witwen, um die haben sich in der Regel die Christen gekümmert. Und dort, wo sie sich an das hielten, was Jesus ihnen sagte, da waren die Christen immer eine Wohltat für ihre Gesellschaft. Und wenn es um das Thema Gewalt geht, dann finden sich weltweit gesehen bis heute die Christen eindeutig in der Rolle der Verfolgten wieder. Kürzlich brachte das amerikanische Magazin Newsweek als Titelstory The War on Christians, also der Krieg gegen die Christen. Titelstory in der Newsweek. Und geschrieben war der Hauptartikel von einer somalischen Journalistin. Sie ist Atheistin nach ihrem eigenen Bekenntnis. Sie steht also nicht im Verdacht, jetzt für ihre eigene Partei da eine besondere Lanze brechen zu wollen. Und diese Ayan Hirsi Ali hat dort im Newsweek geschrieben, dass in muslimisch geprägten Ländern die Unterdrückung christlicher Minderheiten zur Norm geworden sei. Von Westafrika bis nach Südasien. Ayan Hirsi Ali spricht von einer Verschwörung des Schweigens im Blick auf die Christenverfolgung. In vielen Ländern lebten sie wegen ihres Glaubens in ständiger Angst. Sie nennt dann als nur 2 Beispiele Nigeria, wo 2011 allein 350 Kirchen in Brand gesteckt wurden, Sudan und viele andere Gegenden mehr. Und möglicherweise haben Sie auch gehört von dem evangelischen Pastor Yusuf Nadakani, der in Iran zum Tode verurteilt ist. Und die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte hat erfahren, dass das Zentralgefängnis von Rasht, in dem Nadakani untergebracht ist, angewiesen wurde, ihn in den nächsten Tagen zu exekutieren. Und wir selbst haben hier vor einigen Wochen zwei Menschen aus dem Iran getauft, die wegen ihres Glaubens dort flüchten mussten. So viel zum Thema Gewalt. Und trotzdem dürfen die Christen sich nicht mit Gewalt wehren, weil Jesus ihnen das verboten hat. Es ist die Aufgabe des Staates, für Ordnung zu sorgen, lehrt die Bibel. Aber wenn es um euren Glauben geht, dürft ihr nicht selbst zum Schwert greifen. Aber was sagt uns das alles nun über Gott? Menschen werden ja immer wieder Fehler machen. Von Menschen ist niemals ein sicherer Rückschluss möglich darauf, wer Gott ist und wie Gott handelt. Wir müssen also näher noch an Gott selbst ran, wenn wir das klären wollen. Und das ist möglich. Seit 2000 Jahren ist das die Überzeugung der Christen, dass es möglich ist, an Gott heranzukommen, Informationen über Gott, echte Informationen über Gott zu erhalten. Ein Journalist der Zeit schrieb in der letzten Woche auf die Frage, gibt es Gott? Zitat, bin ich denn Gott, dass ich diese Frage beantworten kann? Letztlich weiß doch nur er allein, ob es ihn gibt. Das ist ein interessanter Gedanke, ein interessanter Hinweis. Natürlich weiß im Letzten nur Gott allein über sich Bescheid, weil wir zu klein sind, um das zu begreifen. Aber wenn es Gott gibt und wenn Gott sich zeigen will, wenn Gott zu den Menschen, die ihm am Herzen liegen, wenn das denn so sein sollte, Kontakt aufnehmen will, dann ist es logisch zwingend, dass er das auch kann, wenn er denn Gott ist. Und wir sind überzeugt, dass er es getan hat. Und dass Gott zu diesem Zweck uns einen idealen Repräsentanten geschickt hat. Ein Repräsentanten, von dem er sagt, zwischen den und mich, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Er ist wie ich. Er ist mein Bote. Er ist mein Sohn. Und wenn du wissen willst, wer ich bin, sagt Gott, wenn du wissen willst, womit du bei mir rechnen musst, dann musst du auf ihn sehen. Auf Jesus. Und schauen Sie, das ist das Einzigartige, was den Glauben der Christen von allen Religionen dieser Welt unterscheidet. Das ist das Einzigartige. Wir glauben an einen Gott, der sich mitten in dieser Welt gezeigt hat. Der mitten in dieser Welt angetreten ist. Der selber angepackt hat. Der ein Mensch wurde aus Fleisch und Blut in Jesus. Und der zugleich dafür gesorgt hat, dass es dazu eine solide schriftliche Dokumentation gibt. Nämlich im Neuen Testament. Und das ist sowieso mein Tipp, wenn Sie genaueres wissen wollen über Jesus. Dann sollten Sie immer zu den Primärquellen zurückgehen. Dann sollten Sie mit dem Neuen Testament beginnen. Und das gibt es teilweise schon in ganz handlicher Form. Hier in diesem netten kleinen Buch ist das ganze Neue Testament drin. Und wenn Sie Jesus suchen, dann suchen Sie wirklich den Jesus der Bibel. Und suchen Sie nicht zum Beispiel den Jesus des Spiegel. Das gibt es ja auch immer wieder, haben Sie wahrscheinlich zum Jahresanfang in den Kiosken gesehen. In der Serie Spiegelgeschichte, Jesus von Nazareth und die Entstehung einer Weltreligion, da ist manches ganz interessant drin, aber vieles doch sehr, sehr stark an den Haaren herbeigezogen. Da wird Jesus total verharmlost dargestellt, gewissermaßen als ein Prophet mit einer aufrüttelnden Botschaft, aber nicht mehr. Nein, gehen Sie zum Jesus der Bibel. Denn in der Bibel, da schreiben die, die unmittelbar mit ihm zu tun hatten, die an ihm dran waren als Nächste, die dabei waren als Augenzeugen, die seine Worte gesehen und gehört haben, die die Taten miterlebt haben. Und dann werden sie sehen, als Jesus über die Erde ging, da war das Thema Toleranz auch schon, in aller Munde. Die nannten das nicht Toleranz, aber nehmen Sie auch nur den Bericht hier über diese Frau, die in Flagranti ertappt wurde, den wir gerade von Herrn Schulz gehört haben. Da geht es im Letzten auch um die Frage, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und wie gehen wir mit Schuld um? Wenn Sie also wissen wollen, ob Gott tolerant ist, dann müssen Sie Jesus studieren. Und dazu möchte ich Ihnen in der Zeit, die wir heute Morgen noch haben, einen ersten Einstieg geben. Ich habe Ihnen dazu zwei Zitate von Jesus abdrucken lassen, zwei Klassiker von Jesus, wenn Sie so wollen. Beide aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus war einer der engsten Mitarbeiter von Jesus. Er gehörte zum Jüngerkreis. Er ist 3 Jahre fast Tag für Tag mit ihm zusammen gewesen, durch die Lande gezogen. Matthäus hat diese beiden Sätze von Jesus aufgeschrieben. Und beide Sätze konfrontieren uns mit dieser Frage. Wie ist das mit der Toleranz Gottes? Der erste Satz findet sich im Schlussteil der berühmten Bergpredigt. Also auf der Zielgerade der Bergpredigt, wie wir hörten. Da sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 13 und 14, und Sie haben das vor sich auf Ihrem Zettel, auf der ersten Seite, geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die auf ihm gehen. Und wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind's, die ihn finden. Ist Gott tolerant? Also wenn Toleranz bedeutet, alles gleichwertig nebeneinander stehen zu lassen, wenn Toleranz bedeutet, auf alle Wertungen zu verzichten, dann müssen wir die Frage ausdrücklich mit Nein beantworten. Gott ist nicht tolerant. Nein, auf keinen Fall. Tolerant hängt ja mit dem lateinischen Wort tolerare zusammen. Das bedeutet so viel wie erdulden, ertragen. Aber das wird dann meistens verstanden im Sinne von zulassen. Das ist so das landläufige Verständnis. Man lässt alles zu. Und wenn Toleranz heißt, du kannst machen, was du willst, es hat keine Konsequenzen. Du kannst leben, wie du willst, du kannst glauben, was du willst. Es ist egal. Ob du das Leben als einen großen Spielplatz betrachtest oder als einen Ort, anderen zu helfen, es ist egal. Gott wird alles irgendwie durchgehen lassen. Wenn das tolerant bedeuten würde, dann muss man sagen, Jesus ist eindeutig nicht tolerant. Das kann man nicht wegdiskutieren. Er sagt, es gibt zwei Wege. Und je nachdem, welchen Weg du gehst, wird das Konsequenzen für dich haben, so oder so. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Manche Leute stellen sich das Leben ja eher wie so ein Naherholungsgebiet vor. Ja, Sie kennen das, da gibt es dann verschiedene Wanderwege. Der eine ist ein bisschen steiler, der andere ein bisschen kürzer. Mal sehen, wie wir das am kommenden Sonntag machen werden. Aber schließlich landen doch alle Wege irgendwo bei derselben Gaststätte, beim selben Café. Alle führen da irgendwie hin. Das ist eine Frage des Stils, des Geschmacks, für welchen man sich gerade entscheidet, wie gut man gerade in Form ist, wozu man Lust hat, was man mag. Und genau so stellen sich viele Menschen das Leben vor. Der eine geht eben diesen Weg, der andere jenen, aber am Ende kommen sie alle in der gleichen Gaststätte an und können dann fröhlich Kaffee trinken. Also wenn Toleranz bedeutet, wie immer du lebst und wie immer du dich entscheidest und was immer du glaubst, Gott ist alles recht und er wird am Ende keine großen Unterschiede machen. Dann ist Jesus in diesem Sinne eindeutig intolerant. Und wenn Jesus für Gott steht, dann ist Gott intolerant. So. Und er erklärt uns das mit einem starken Bild. Mit einem Bild, das auch ein Kind verstehen kann. Wir haben das hier gelesen. Enge Pforte, weite Pforte, schmaler Weg, breiter Weg. Jesus sagt, es gibt zwei Türen. Eine schmale Tür, eine breite Tür. Und je nachdem, welche dieser beiden Türen du benutzt, so wird dein Leben verlaufen. Deine Entscheidung hat Folgen, heißt das. Denn je nachdem, welche Tür du wählst, wird auch dein Lebensweg, der danach folgt, sein. Es gibt also nicht nur zwei Türen, zwischen denen sich dein Leben entscheidet, sondern damit auch gleichzeitig zwei Wege, zwischen denen du dich entscheiden musst. Einen sogenannten breiten Weg durch die breite Tür und immer einen schmalen Weg durch die schmale Tür. Und je nachdem, welchen von beiden du wählst, das ist das dritte, je nachdem, welchen von beiden du wählst, wird dein Leben am Ende ausgehen. Das ist das Bild. Es gibt nicht nur zwei verschiedene Türen und zwei verschiedene Wege, sondern am Ende stehen auch zwei gegensätzliche Ziele. Und das ist jeweils all-inclusive. Du hast immer das ganze Paket. Breiter Weg, breite Tür, Ziel. Jesus sagt Verdammnis, so steht es hier. Und das andere All-Inclusive-Paket, schmaler Weg, schmale Tür, Leben, ewiges Leben. Und da sage noch einer, Jesus sei tolerant. Was er hier sagt, ist das totale Gegenteil dieser weit verbreiteten Feld-, Wald- und Wiesen-Philosophie. Naja, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wenn es einen Gott gibt, dann wird er uns schon alle irgendwie aufnehmen. Schließlich hat er ja ein weites Herz, ist ja der liebe Gott, ist ja harmlos. Das hat den Vorteil, dass es gut klingt, aber es hat den Nachteil, dass es reines Wunschdenken ist. Das ist nun wirklich Wunschdenken. Jesus sagt uns hier das Gegenteil. Er sagt, pass auf, bei der Frage, was wird aus meinem Leben, gibt es eine echte Alternative. Es gibt ein echtes Entweder-Oder. Verdammnis oder Leben, sagt Jesus. Und gemeint ist mit Leben ewiges Leben. An anderer Stelle nennt Jesus diesen Gegensatz Himmel oder Hölle. Das meint das Gleiche. Und wenn Sie anfangen, das Neue Testament durchzulesen, ich kann es Ihnen nur sehr empfehlen, starten Sie vielleicht mit dem Lukas-Evangelium, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dann werden Sie merken, dass da immer wieder die Rede ist von Himmel und Hölle. Von Leben und Verdammnis. Der Himmel bedeutet, dass wir dort zusammen sein werden mit Gott, dem wir unser Leben verdanken, der uns geschaffen hat, mit Jesus, seinem Sohn. Wir werden geborgen sein auf ewig. Wir werden dort im Himmel sein mit denen, die auch an ihn geglaubt haben. Wir werden keine Angst mehr haben und kein Leid mehr erfahren. Es wird uns keine Schuld mehr bedrücken. Wir werden keinen quälenden Fragen mehr ausgesetzt sein, weil wir alle Antworten haben. Und wir werden einen unsterblichen Körper haben, der keine Krankheit mehr erleidet. Erstaunliche Perspektive. Ich habe kürzlich von einer interessanten Begegnung gelesen, die Franz Mohr hatte. Also Franz Mohr, das war über Jahrzehnte hinweg der Chefkonzerttechniker von Steinway & Sons. Mohr hat als Klavierstimmer zusammengearbeitet mit großen Pianisten wie Wladimir Horowitz, Arthur Rubinstein und vielen anderen. Und Mohr war und ist noch überzeugter Christ. Und Mohr berichtet in seiner Biografie, in seiner Autobiografie, wie er kurz vor dem Tod mit von Wladimir Horowitz 1989 wieder bei ihm gewesen ist. Er hat, ich glaube, Chopin-Etüden eingespielt und es waren die ganzen Mitarbeiter da von Steinway & Sons und der Plattenfirma und dann haben sie eine Pause gemacht und in dieser Pause, da hat der Produktionsleiter ganz interessiert berichtet von dem, was er in der Zeitung gelesen hatte. Er sagt dann mitten in dieses Gespräch hinein, also Horowitz war dabei und Franz Mohr war dabei. Haben Sie in der Zeitung von der Geburtstagsparty gelesen, die Malcolm Forbes gegeben hat? Also Malcolm Forbes, der Herausgeber des Forbes Magazine. Sie hat ihn $1 Million gekostet, diese Geburtstagsparty, und er war sehr stolz darauf. Und haben Sie gelesen, was er antwortete, als ihn einer der Reporter fragte, Mr. Forbes, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen? Und was meinen Sie, was Forbes geantwortet hat? Und das hat Franz Mohr dann erzählt dort in dieser Runde. Forbes erwiderte sofort, ich möchte ewig leben, ich möchte in einem gesunden Körper unsterblich sein. Das wünsche ich mir. Und als der Produzent das vorlas, hakte Franz Mohr sofort ein und sagte, und wissen Sie, liebe Freunde, jeder kann das haben, wenn er darum bittet. Es war ein Moment Stille, aber Mohr sagt, keiner der Anwesenden hat wirklich darauf reagiert. Keiner hat reagiert. Sie schienen es irgendwie nicht verstanden zu haben. Sie haben mich nicht verstanden. Das ist Himmel. Du kannst es haben, sagt Jesus. Zwei Wege, zwei Ziele. Das andere Ziel nennt Jesus hier Verdammnis. Ewig von Gott getrennt, ein furchtbarer Zustand, Not und Grauen und das Schlimmste. Man wird wissen, ich habe alles gewusst. Ich habe mich selbst von Gottes Himmel ausgeschlossen. Verstehen Sie mich bitte richtig. Schon hier auf dieser Erde ist es ein Riesenunterschied, ob ich mit Jesus leben darf oder ohne ihn leben muss. Manche aus unserer Gemeinde sind im letzten Jahr durch schwere Zeiten gegangen. Haben viel persönliche Krankheit, Nackenschläge erfahren. Und viele haben gesagt, wenn ich nicht Jesus an meiner Seite gehabt hätte, wenn ich mich nicht wirklich auf ihn hätte verlassen können, wenn er mich da nicht durchgetragen hätte, ich weiß nicht, wie ich es hätte aushalten sollen. Es macht schon hier einen Riesenunterschied, ob wir mit Jesus leben oder ohne ihn, nicht erst im Himmel. Menschen, die mit Jesus leben, klar, die sind nicht automatisch reicher, schlauer oder gesünder. Die sind nicht mal zwangsläufig besser als andere Menschen. Aber sie leben nicht mehr ausgeliefert einem vermeintlich blinden Schicksal. Sie leben nicht mehr auf eigene Rechnung. Sie sind nicht mehr angewiesen auf ihre eigenen begrenzten Kräfte. Sie sind nicht abhängig vom Wohlwollen anderer Menschen, weil sie wissen, dass sie sich auf Jesus Christus, den auferstandenen Sohn Gottes, verlassen können, dass er sie durchträgt, geborgen bei Jesus. Und das macht sehr viel aus schon jetzt. Und deshalb hat Wladimir Horowitz, der selbst kein gläubiger Mensch war, von Zeit zu Zeit den Franz Mohr aufgefordert, Franz, bitte beten Sie für uns. Beten Sie laut. Er hat ihn nach Japan mitgenommen zu einer großen Konzertreise in einer Gesellschaft, gesagt, bitte Franz Mohr soll beten. Weil Horowitz offensichtlich irgendetwas geahnt, etwas gespürt hat von diesem besonderen Geschenk, dass es bedeutet, mit einem solchen Gott vertraut sprechen zu dürfen, sich auf den verlassen zu dürfen. Also schon hier ein anderes Leben, schon hier macht Jesus den Unterschied aus. Aber, und das sagt Jesus, am Ende wird die Schere noch sehr viel weiter auseinandergehen, Himmel oder Hölle. Und das ist die erste Antwort, das ist der erste Befund auf unsere Frage, ist Gott tolerant? Also, wenn wir die populäre Bedeutung von Toleranz voraussetzen, so wie sie in unserer Gesellschaft verbreitet ist, dann müssen wir ehrlich sagen, nein. Nein, Gott, der Gott der Bibel ist nicht tolerant. Und woher kann man das wissen? Von Jesus. Und liebe Leute, wenn wir das ernst nehmen, dann regt sich bei uns, denke ich, erstmal Widerstand. Und das ist auch absolut verständlich, ja? Dass sich dagegen bei uns erstmal Widerstand regt. Und dass wir fragen, Mensch, ist das denn gerecht? Warum macht Gott solche Unterschiede? Warum lässt er es zu, dass Menschen, denen er doch das Leben geschenkt hat, am Ende so kläglich scheitern können? Warum lässt er das zu? Warum lässt Gott es zu, dass sich viele Menschen ihr Leben jetzt schon zur Hölle machen und am Ende dann in einer noch viel schlimmeren Hölle enden? Warum lässt Gott das zu? Auch diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament. Auch dazu werden Sie hier vieles finden. Wie ist das möglich, dass Menschen, denen Gott doch grundsätzlich in Liebe zugeneigt ist, dass sie so grauenvoll scheitern können? Den Ansatz für die Antwort finden wir auch hier in Matthäus 7. Schauen Sie genau hin, da steht ja nicht nur eine Warnung, sondern das beginnt ja mit einer Einladung. Das ist ja eine dringende Einladung. Geht hinein durch die enge Pforte, sagt Jesus. Und wenn Sie das nächste Zitat noch dazu nehmen aus Matthäus 11, 28, da sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, grenzenlos, kommt alle. Er schließt keinen aus. Er schließt keinen aus von vornherein. Und wissen Sie, darum hat auch niemand das moralische Recht, sich über Gott zu beschweren und zu sagen, Gott sei ungerecht und Gott würde Menschen ausschließen. Und sollte einer von Ihnen sich beispielsweise für den breiten Weg entscheiden, könnten Sie nicht behaupten, Sie hätten diese freundliche Einladung von Jesus nicht gekannt. Spätestens nach dem heutigen Vormittag können Sie das nicht mehr behaupten. Sie tragen diese Einladung heute schwarz auf weiß mit nach Hause, wenn Sie Ihren Gottesdienstzettel mitnehmen. Und das empfehle ich Ihnen. Also, Jesus sagt eben nicht, ich bitte das sehr deutlich zu unterscheiden, er sagt nicht, es gibt ein paar Glückspilze, die kommen in den Himmel und der Rest hat eben Pech gehabt und endet in der Hölle. Sagt er nicht. Er sagt auch nicht, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, wenn ihr auf dem breiten Weg bleibt. Bitteschön, es ist eure Sache, macht es doch. Selber schuld. Das sagt er auch nicht. Und Jesus, und ich bitte das sehr deutlich zu sehen, Jesus stellt auch nicht ein anspruchsvolles moralisches Programm auf. Nach dem Motto, arbeite bitte erstmal diese Tugendliste ab. Bring bitte erstmal dein Leben in Ordnung. Und wenn du genug moralische Kraft hast, über diese Hürde zu springen, dann kannst du vielleicht reinkommen. Nein. Sondern was macht Jesus? Und ich bitte Sie, das wirklich ehrlich und aufrichtig zu sehen. Er ruft, er beschwört uns geradezu, er drängt, er sagt, geht hinein durch die enge Pforte. Kommt her zu mir alle. Und einer seiner Schüler, Petrus, wird dann später schreiben und das nochmal bekräftigen in seinem zweiten Brief, Kapitel 3. Da wird er sagen, Gott hat Geduld mit euch und will nicht, dass irgendjemand verloren wird. Also er könnte auch sagen, will nicht, dass irgendjemand draußen stehen bleibt oder durch die breite Pforte geht, sondern dass jeder zur Umkehr findet. Gott will nicht, dass wir draußen bleiben. Aber, und das müssen wir eben auch sehen, Gott nimmt uns ernst. Weil Gott uns nicht als Marionetten geschaffen hat, sondern als Menschen mit Verantwortung. Und deshalb ruft er uns zur Verantwortung. Da steckt das Wort Antwort bekanntlich drin. Und wissen Sie, das dürfen wir nie vergessen. Gott ist heilig. Gott ist Gott. Und in Gottes Nähe, in seinem Himmel, da kann es nichts Böses geben, nichts Schuldiges geben. Gott ist das, was wir nicht sind, nämlich vollkommen. Und deshalb kann Gott auch nicht einfach sagen, Schwamm drüber. Das wäre zu billig. Dietrich Bonhoeffer hat deshalb von der billigen Gnade gesprochen, die es bei Gott nicht gibt. Gott kann unsere Schuld nicht einfach tolerieren. Dann würde er aufhören, Gott zu sein. Und unsere Schuld? Ich denke, da kommt genug zusammen, wenn wir ehrlich sind. Wie viel bin ich anderen Menschen schuldig geblieben? Gehen wir mal die letzte Woche durch oder den letzten Monat. An welche Situationen erinnern Sie sich? Und vielmehr noch, wie viel bleiben wir Gott schuldig, Tag für Tag, an Verehrung, an Liebe, an Zeit. Wir lassen ihn so am Rande unseres Lebens bestenfalls stehen. Wie viel bleiben wir ihm schuldig? Und Gott ist heilig. Gott ist nicht der billige Jakob, der am Ende allen auf die Schulter klopft und sagt, ach komm, ich nehme es nicht so genau. Und das sagt Jesus uns hier, Leute, täuscht euch nicht, die Pforte ist weit, die zu Verdammnis führt. Man ist schnell dadurch. Und trotzdem lädt Jesus ein, trotzdem will er uns bei sich haben, trotzdem baut er uns die Brücke zu Gott und zum Himmel. Und auch davon ist das ganze Neue Testament vollgeschrieben. Und schauen Sie, das finde ich jetzt so spannend, was Jesus in Matthäus 7 noch mit einem Bild beschrieben hat, das sagt er in Matthäus 11 ganz direkt. Da sagt er, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich bin die enge Pforte. Kommt her zu mir, mühselig. Mühselig ist ein interessantes Wort. Das Neue Testament ist ja ursprünglich griechisch geschrieben und das Wort, was dafür mühselig steht, das bedeutet sich abrackern, schuften, sich abmühen, irgendwie mit seinem Leben klarzukommen. Irgendwie Grund in sein Leben reinzubekommen, Sinn in sein Leben reinzubekommen, Hoffnung in sein Leben reinzubekommen. Und doch immer wieder scheitern und doch immer wieder merken, ich komme nicht so weit, wie ich gerne kommen würde. Und es bleiben doch so viele Fragezeichen am Ende offen. Und zu viel Ungewissheit und zu viel Angst vor der Zukunft und doch die wichtigsten Fragen nicht beantwortet. Jesus sagt, kommt her, die ihr so mühselig darum kämpft, euer Leben in den Griff zu bekommen. Und womit kommt ihr raus am Ende? Beladen. Die ihr mühselig und beladen seid, beladen mit Schuld. Auf unserem Leben liegen Hypotheken, an denen wir noch lange abzuzahlen haben. Beladen mit Schuld vor Gott, Ungenügen, Lieblosigkeit, Unglauben. Und Jesus sagt, kommt her, ihr mühselig seid, ihr beladen seid, ich will euch Frieden geben. Und das meint Frieden mit Gott. Ich will euch versöhnen mit dem, vor dem ihr mit einer offenen Rechnung steht und nicht bestehen könnt. Ich will euch Frieden geben mit Gott. Wissen Sie, was da wörtlich im Griechischen steht? Da steht, ich will euch Ruhe geben. Und Ruhe meint nicht Friedhofsruhe. Wir werden das zum Schluss noch singen. Nicht die Stille über dem Grab, ne? Nicht Rest in Peace, sondern Ruhe. Luther hat das übersetzt mit erquicken. Das ist ein altes Wort, aber vielleicht können Sie sich was darunter vorstellen. Frisch machen, erquicken. Ich will euch Ruhe geben, das heißt, ich will euch sicher nach Hause bringen. Ich will euch dahin bringen, wo ihr hingehört. Ich will dich dahin bringen, wo deine Lebensreise zum Ziel kommt. Ich will dich dahin bringen, wo du bei dem Gott, der dich geschaffen hat und der dir dein Leben geschenkt hast, auf ewig zu Hause und geborgen sein darfst. Ruhe geben, sagt Jesus in Matthäus 11. Ewiges Leben, sagt er in Matthäus 7. Das ist immer ein anderes Wort für den Himmel, wenn sie so wollen. Und Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr euch abrackert, die ihr genug Schuld auf dem Puckel geladen habt, eures Lebens und eures Gewissens. Ich bringe euch nach Hause, ich gebe euch Ruhe. Ich bringe euch zu Gott, wenn ihr bereit seid, euer Leben mir anzuvertrauen, es unter meine Führung zu stellen, mich als euren Herrn und Gott anzuerkennen, dann bringe ich euch heim. Und wissen Sie, darum darf sich keiner beschweren über die Intoleranz Gottes. Das hat etwas mit Gottes Heiligkeit zu tun, Gottes Intoleranz, mit Gottes Wahrheit. Weil nämlich, und das ist jetzt spannend, weil derselbe Gott uns durch seinen eigenen Sohn eine persönliche Einladung überbracht hat. Und wenn Sie es noch nie gehört haben sollten, dann überbringt er Ihnen diese Einladung heute Morgen, dadurch, dass Sie dieses Wort von seinem Sohn lesen. Und dadurch, dass ich Ihnen sagen kann, dass das gilt Ihnen persönlich. Er ruft alle. Und in dieser Hinsicht müssen wir feststellen, ist Gottes Toleranz nicht zu überbieten. Gottes Einladung schließt niemanden aus, egal was wir uns bis dahin geleistet haben mögen, an Schuld, an Unglauben, an Ignoranz, was auch immer. Egal wie sehr wir unser Leben gegen die Mauer gefahren haben mögen, egal wie sehr wir uns verrannt haben. Alle, sagt er, in dieser Hinsicht ist Gott, und bitte halten Sie das fest, absolut tolerant. Und damit kommen wir am Ende zu der eigentlichen Bedeutung von Toleranz. Die Techniker und Ingenieure unter Ihnen, nehme ich mal an, haben wahrscheinlich schon drauf gewartet. Denn ursprünglich kommt der Begriff der Toleranz ja aus der Technik. Und in der Technik beschreibt Toleranz was? Die zulässige Abweichung vom Idealmaß. Also die Abweichung, einige strahlen jetzt, ja, die man gerade noch tolerieren kann. Ja, für jedes Bauteil, etwa einer Maschine, gibt es ja ein Muster, eine Idealform, ein Nennmaß, wenn Sie so wollen. Tja, und wenn die Maschine am Ende funktionieren soll, dann müssen die Bauteile so genau wie möglich diesen Mustern entsprechen, sonst funktioniert es nicht. Das nachgebaute Teil darf also höchstens ein ganz klein wenig vom Muster abweichen. Und diese erlaubte Abweichung nennt man Toleranz. Toleranz ist also die erlaubte Abweichung vom Ideal. Toleranz ist das, was die Maschine gerade noch toleriert, ohne Schaden zu nehmen. So, und wenn wir das jetzt auf Gott übertragen, wie viel Toleranz, wie viel Abweichung erlaubt Gott? Wie sehr darf ein Werkstück daneben gehen? Wie schlimm darf eine Sünde noch sein, um vergeben zu werden? Dann bekommen wir hier von Jesus die Antwort Gottes, Toleranz ist total. Egal wie groß deine Abweichung ist, kommt her zu mir alle. Egal wie schlimm deine Schuld sein mag. Egal wie viel Toleranz du in Anspruch nehmen magst, egal wie groß deine Abweichung von Gottes Ideal auch ausfällt, ich will dir alles vergeben. Gottes Toleranzgrenze ist unendlich, Gottes Toleranz ist absolut. Und deshalb liebe ich diese wahre Geschichte von Tokichi Ichi, der 1918 in Tokio wegen Mordes gehängt wurde. Der vorher mehr als 20 Mal im Gefängnis gewesen war, bekannt für seine Grausamkeit, der viele Menschen getötet hatte, der sich noch im Gefängnis brutal gegenüber den Gefängnisbeamten benahm und der kurz vor seinem, bevor er zum Tode verurteilt wurde, von zwei Missionarinnen ein neues Testament geschenkt bekam. Und Tokichi Ichii fing an, in diesem Neuen Testament zu lesen. Und er fing an, Jesus zu studieren. Und er blieb hängen an der Passionsgeschichte, wo Jesus dort im Angesicht seiner Mörder und Verfolger sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und plötzlich, sagt er, begann ich zu begreifen, dass Jesus mir vergeben kann und vergeben will. Und Tokichi Ichii schreibt, das bohrte sich tief in mein Herz. Ich begann zu begreifen, wie soll ich das nennen, die herzliche Liebe Jesu, seine Hingabe für uns. Wie immer ich es bezeichne, ich weiß nur, dass ich aus tiefstem, dankbaren Herzen anfing, an Jesus zu glauben. Das änderte nichts an dem Todesurteil. Und das hat er auch akzeptiert. Er sagt, ich akzeptiere das als ein faires, unparteiisches Urteil nach allem, was ich getan habe. Und er schrieb dann noch aus dem Gefängnis, schon aus der Todeszelle, die Leute werden sagen, dass mein Herz jetzt voller Sorge sein muss, weil ich täglich auf meine Exekution warte. Aber das ist nicht der Fall. Ich bin nicht traurig. Ich bin weder verzweifelt noch hoffnungslos. Hier eingeschlossen in meiner kleinen Gefängniszelle bin ich unendlich viel glücklicher, als ich in den Tagen meiner Sünde war, wo ich Gott noch nicht kannte. Tag und Nacht darf ich jetzt mit Jesus sprechen. Nun, das ist ein besonders drastisches Beispiel. Aber es macht deutlich, wie groß Gottes Toleranz ist. Und vor Gott stehen Sie und ich letztlich genauso als Schuldige da. Nicht ganz so drastisch wahrscheinlich. Aber der Apostel Paulus hat das mal geschrieben über uns Menschen und er hat sich eingeschlossen. Er hat geschrieben, Sie sind allesamt abgewichen. Und wenn Paulus Techniker gewesen wäre und nicht Theologe, hätte er noch hinzugefügt, abgewichen von Gottes Idealmaß. Aber dann ist Jesus gekommen und Jesus hat stellvertretend die Strafe auf sich genommen. Und man könnte jetzt wortwörtlich sagen, Jesus hat unsere Strafe, er hat unsere Schuld toleriert. Das heißt nicht, er hat sie schön geredet, sondern er hat sie gesühnt. Tolerare, tragen. Jesus hat unsere Schuld ertragen. Er hat meine Sünde toleriert am eigenen Leib. Und wo ist das geschehen? Das ist geschehen an diesem Kreuz vor den Toren Jerusalems, von dem wir jetzt in der Passionszeit so viel hören werden. Da hat Jesus meine Schuld toleriert und ihre Schuld toleriert. Da hat er das nicht schön geredet, sondern er ist daran gestorben. Er hat die Strafe für unsere Schuld getragen. Und die Zeche bezahlt, die wir mit unserem Leben nie hätten zahlen können. Und dann ist er auferstanden und hat bewiesen, dass alles wahr ist, was er gesagt hat. Und dass das gilt mit seiner Vergebung. Und dass er das letzte Wort spricht, nicht nur über die Schuld, sondern auch über den Tod. Und darum kann Gott jetzt in dieser totalen Weise tolerant sein. Und alle zu sich rufen. Und damit ist am Ende ganz klar, warum wir ausgerechnet und nur zu Jesus kommen müssen, wenn wir Vergebung wollen, wenn wir Ruhe wollen, wenn wir in den Himmel kommen wollen, wenn wir mit Gott ins Reine kommen wollen. Weil er allein die Schuld für uns getragen hat. Weil er allein die Strafe mit seinem Leben und Opfer bezahlt hat. Und darum ist Jesus unsere Zuflucht. Darum ist Jesus der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Und darum ist Jesus allein, Jesus in Person, die enge Pforte, von der er in Matthäus 7 spricht. Da sagt er, geht hinein durch die enge Pforte. Und nochmal, das heißt nicht, schnall den moralischen Gürtel ein bisschen enger, sei ein bisschen besser, sei ein bisschen christlicher, sondern geh hinein durch die enge Pforte, das heißt, komm jetzt zu mir, sagt Jesus, und vertrau dich mir an. Und sei bereit, wirklich dein Leben bedingungslos an mich zu binden. Und mir als deinem Herrn zu folgen. Und dann werde ich dich in ein neues Leben hineinführen. Du wirst nicht von heute auf morgen ein perfekter Mensch werden. Das wirst du erst im Himmel. Aber ich werde bei dir sein. Und du wirst nie mehr allein sein. Und du wirst auf dem schmalen Weg gehen zum Himmel. Zum Schluss. Ein seltsames Bild für Jesus. Finden Sie nicht? Dass er, der seine Arme so weit öffnet, der sagt, kommt her zu mir alle, dass der sich gleichzeitig als die enge Pforte bezeichnet. Warum? Warum? Ich denke, das hat Jesus wahrscheinlich gemacht, um uns praktisch zu zeigen, wie wir zu ihm kommen können. Denn enge Pforte, was heißt das? Enge Pforte bedeutet, da passt nur einer gleichzeitig durch. Enge Pforte, das heißt, ich muss da ganz allein durch. Ja? Zu Jesus komme ich nicht als Clique. Zu Jesus kann ich mich nicht irgendwie mitschleppen lassen von meiner Familie oder meiner Jugendgruppe oder wie auch immer. Mit der engen Pforte ist das so wie mit dem Drehkreuz, das es früher mal bei Aldi gab oder in manchen Kaufhäusern, ja. Da kommt immer nur einer gleichzeitig durch. Denken Sie dran, wenn Sie das nächste Drehkreuz sehen, da können Sie nicht mal den Einkaufswagen mit durchschieben, sondern der muss daneben noch extra reingeführt werden. Durchs Drehkreuz, durch die enge Pforte kommt immer nur einer. Und das ist sehr sprechend. Zu Jesus können Sie nur allein gehen. Sich vor Jesus beugen, an Jesus glauben, zugeben, ich brauche dich, das nimmt ihnen keiner ab. Die Pforte ist eng. Jesus sagt, ich bin die enge Pforte. Und die Pforte ist eng, das bedeutet noch etwas. Sie ist gerade breit genug für einen Menschen, aber sie ist nicht breit genug, um noch alles mögliche Gepäck mit durchzuschleppen. Ich weiß nicht, wenn ich früher mit dem Zug gefahren bin, heute auch noch manchmal, ich bin dann meistens schwer beladen und dann versuche ich irgendwie reinzukommen in den Zug mit allen möglichen breiten Koffern und bleibe hier hängen und dort hängen und das funktioniert nicht. Ich kann nur alleine durchgehen, ich komme nur alleine rein. Lass mir die Koffer dann irgendwie hinterhergeben. Und das ist auch ein gutes Bild. Jeder darf zu Jesus so kommen, wie er ist. Aber wenn sie zu Jesus kommen, dann nimmt Jesus ihnen allerlei Gepäckstücke ab. Er nimmt sie so, wie sie sind, aber er nimmt sie zu seinen Bedingungen. Und die Lasten, die er ihnen abnimmt, die sie draußen lassen müssen, das ist ihre Schuld. Die will er ihnen vergeben. Er sagt nicht, du musst erst mit deiner Schuld fertig werden und dann kannst du kommen, sondern er sagt es genau umgekehrt. Er sagt, komm mit deiner ganzen Schuld und wirf sie mir hin und gib sie mir zu und ich nehme sie dir weg und ich schmeiß die Dinge so weit weg, dass du sie nie mehr siehst. Ich vergebe dir. Komm mit der Schuld. Komm, wie du bist und komm rein. Und dann ein letzter Hinweis. Die enge Pforte. Die enge Pforte bedeutet auch, ich werde da nicht zufällig reingespült. Durch so eine breite Pforte wird man ja vielleicht irgendwann nochmal durch Zufall irgendwie mit durchgezogen. Aber die enge Pforte bedeutet, es ist ein bewusster Schritt. Es ist ein bewusster Schritt, zu dem Jesus sie auffordert. Er sagt, komm rein durch die enge Pforte. Du wirst nicht irgendwie nebenbei die Sache mit Gott klären können. Du wirst nicht irgendwann mal aufwachen und zufällig merken, dass du Christ bist. Sondern ich lade dich ein, sagt Jesus. Ich fordere dich auf, komm zu mir. Komm zu mir mit deiner Schuld, beuge dich vor mir. Gib zu, dass du mich brauchst. Ergreif meine Hand. Und dieser praktische Schritt ist so schwer und doch so leicht, weil wir ihn gehen können, indem wir zu Jesus beten. Er ist nicht weiter entfernt als ein Gebet. Und wir dürfen ihn ansprechen und können ihm sagen, was uns bewegt. Und sagen, ja, Jesus, ich will das annehmen. Ich will zu dir kommen und ich danke dir, dass du mich aufnimmst. Du hast gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid und beladen. Ich gebe zu, ich bin es. Ich bin mühselig von den ganzen Versuchen, mein Leben alleine auf die Reihe zu bekommen und mein Gewissen ruhig zu stellen. Ich habe vielleicht Erfolg, aber ich habe keinen Frieden im Herzen. Und ich bin schuldbeladen durch die vielen, vielen Wege, die ich ohne dich gegangen bin. Aber ich danke dir, dass du meine Sünde getragen hast am Kreuz. Und ich bitte dich, vergib mir. Und ich bin bereit, zu dir zu kommen und mein Leben so ganz unter deine gute Führung zu stellen. Das ist ein bewusster Schritt und Jesus lädt sie ein, diesen Schritt zu gehen. Er kennt ihr Herz und er wird ihr Gebet ganz bestimmt erhören. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck: Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.